Ich habe heute ein ganz besonderes Angebot für dich. Und zwar lautet es, ganz kurz und knackig, 10 Millionen Euro oder 10 Minuten mit Jesus. Wie würdest du entscheiden? 10 Millionen Cash in the Tash oder 10 Minuten mit Jesus? Oder hat jemand Cash gesagt? Okay. Oder ich brech's noch weiter runter, ganz simpel. 10 Cent für dich jetzt oder 10 Minuten mit Jesus? Das ist so günstig, da würden jetzt sogar Leute, die sagen, ich kenne den überhaupt noch nicht, okay, komm, die 10 Cent brauche ich nicht, gib mir die 10 Minuten mit Jesus. Je weiter ich hochgehe mit dem Preis, würden wir dazu tendieren zu sagen, jetzt ist aber doch schon ein bisschen schwierig, oder? 10 Millionen oder 10 Minuten mit Jesus, gehen wir wirklich davon aus, dass Jesus uns in 10 Millionen, der allmächtige Gott uns in 10 Millionen tatsächlich krasse Dinge offenbaren könnte, wo wir sagen würden, es ist alles egal. So ticken wir in unserem Alltag. Kennst du das? Ja, Jesus und Gott, und da mache ich mir Gedanken drüber, was er jetzt möchte, wenn ich mal in Rente bin. Dann kann ich das immer noch machen. Checkst du das? Da setzen wir Gott auch in Relation zu Geld. Oder, ja, ich muss mich jetzt erstmal selbst verwirklichen. Oder mein Studium. Also, Studium ist momentan sehr schwierig. Wenn ich mein Studium beendet habe, dann kann ich wieder in die Kirche gehen. Ansonsten habe ich einfach momentan jetzt keine Zeit dafür. Merkst du das? Wie das tatsächlich Alltag wird bei uns? Und das Thema ist, ich denke, dass der Schlüssel darin liegen wird, dass wir neu verstehen, wer Gott ist. Und das bedeutet Ehrfurcht. Ehrfurcht bedeutet, wir werden uns darüber klar, wer eigentlich Gott ist. Und deshalb haben wir eine Serie dazu jetzt über 3 Sonntage hinweg. Wir werden uns darüber klar, wer Gott ist. Weil dieser allmächtige Gott, er möchte dich in seiner Gegenwart haben, er will dich in seiner Herrlichkeit haben. Das ist von Anbeginn sein Ziel gewesen, deshalb schauen wir einfach mal rein in die erste Geschichte der Menschheit, Adam und Eva. Ja, Gott schafft eine Welt, eine wunderbare Welt, und in dieser Welt hat er 2 Menschen drin, und diese Menschen leben in inniger Gemeinschaft mit Gott. Sie sind in Gottes Herrlichkeit. Alle Lebewesen in Eden sind bekleidet. Die Vögel, sie haben Federn. Die Fische im Wasser, sie haben Schuppen. Und der Löwe, der hat ein Fell. Meine Frage ist, was haben die Menschen für eine Kleidung? Psalm 8, schauen wir rein. Psalm 8 steht, mit Ehre und Herrlichkeit hast du den Menschen gekleidet. Das ist der Ursprung des Menschen, Herrlichkeit von Gott. Herrlichkeit ist die Summe aller Eigenschaften Gottes. Alles das, was Gott macht, auf einen Ort komprimiert, und das ist Eden gewesen. Das ist das Paradies gewesen, und die Menschen sind da drin. Wenn du heute Adam und Eva damals begegnen würdest, sie würden strahlen. Du müsstest eine Decke nehmen und die über die drüber legen, damit du es ertragen könntest, in dieser Herrlichkeit zu sein, die sie ausstrahlen von ihrem Gott. Sie sind gekleidet in Herrlichkeit. Und dann passiert Folgendes, sie folgen Gott nicht mehr. Sie wollen einfach ihren eigenen Weg gehen, sie folgen dem Feind. Und was passiert dann? Die Bibel sagt, plötzlich fühlen sie sich nackt. Die Herrlichkeit Gottes ist weg. Ihre Kleidung ist weg. Sie sind gekleidet mit Herrlichkeit. Und so fühlen wir uns auch manchmal. Und wir spüren irgendwie, ich fühle mich nackt. Irgendwie habe ich alles, aber ich fühle mich nackt. Irgendwas fehlt in mir. Ja, es fehlt etwas. Es fehlt die Verbindung, den Glimpse von Gottes Herrlichkeit in deinem Leben. Weil der kann ganz schnell untergehen, egal wo wir sind. Und Eden hat massive Auswirkungen gehabt. Die Bibel nennt es Sündenfall, hat massive Auswirkungen gehabt auf uns Menschen. Auch auf uns Menschen heute, weil diese Stimme des Feindes, okay, ist denn Gott wirklich so mächtig? Ja, die ist heute immer noch da. Und sie hat uns Menschen dazu veranlasst, uns ein Göttchen zu bauen. Ja, also Gott hat dich geschaffen als sein Ebenbild. Und wir schaffen uns jetzt einen Gott nach unserem Wunschbild. Ja, für meinen Gott ist es schon okay, wenn ich so ein bisschen schlecht rede. Für meinen Gott ist es schon okay, wenn ich Sexualität so ein bisschen lebe wie, ja, Bibel sieht das anders. Aber für meinen Gott ist das okay. Für meinen Gott ist das okay, wenn ich irgendwie für Streit sorge. Für meinen Gott ist es okay, wenn ich bei der Steuererklärung nicht so ganz dabei bin. Was der Feind bei uns machen möchte, ist, dass er uns aus dem allmächtigen Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, ein Göttchen macht. Das ist nett, aber dieses Göttchen hat uns nichts mehr zu sagen. Und deshalb hat Gott einen Plan. Er will dich und mich, er will dich in seine Herrlichkeit zurückbringen. In seine Herrlichkeit, das ist der Ort Gottes. Da, da gehörst du hin. Und die Straße zu Gottes Herrlichkeit hat einen Namen. Und dieser Name ist Gottesfurcht. Dieser Name ist Gottesfurcht. Und Gottesfurcht kannst du dir am besten so vorstellen, dass hier ist Feuer. So, ist ein recht kleines Feuer, trotzdem ist es heiß. Du kannst dir das Feuer aber auch ein bisschen größer vorstellen. Ja? Denk mal an so ein Lagerfeuer. Liebst du Lagerfeuer? Wer liebt Lagerfeuer? Ich liebe Lagerfeuer. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie Lagerfeuer wärmt uns, oder? Es ist irgendwie, Ladies, habt ihr auch schon mal Lagerfeuer gemacht? Super. Lagerfeuer hat was, das fesselt uns. Du setzt dich vor dieses Lagerfeuer, es ist plötzlich warm. Ja, es ist irgendwie gemütlich, es knistert so schön in dem Feuer. Und trotzdem hast du Respekt. Ich habe Respekt vor Feuer. Selbst hier, wenn ich jetzt ungeschickt mit dieser Kerze umhantieren würde, es würde irgendwo drauffallen, es würde Feuer fangen und wir haben ein Problem. Deshalb, ich liebe die Gegenwart des Feuers. Es zieht mich zu diesem Feuer hin. Gleichzeitig ist es aber auch nicht ungefährlich. Ich muss schauen, wie ich mit diesem Feuer umgehe, damit ich mir einerseits nicht die Hand verbrenne und andererseits auch das Feuer nicht zum Ersticken bringe. Und so ähnlich kannst du es dir mit Gott vorstellen. Wenn schon dieses kleine Feuer mich wärmen könnte. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer ist heller als die Sonne. Wenn er hier ist, er strahlt alles in seiner Herrlichkeit. Wie viel mehr könnte ich zehren von der Nähe zu diesem Gott? Das heißt, Gottesfurcht ist keine Angst vor Gott. Ich habe auch vor dem Feuer keine Angst. Gottesfurcht ist keine Angst vor Gott, sondern Gottesfurcht ist etwas, das bringt dich näher zu Gott hin. Es ist keine Furcht, die dich wegzieht irgendwie von Gott, sondern es ist die Furcht davor, weggezogen zu sein von Gott. Weil ich merke, weggezogen zu sein von Gott ist nicht mein Ort. Da geht es mir nicht gut, sondern ich bin geboren für Gottes Herrlichkeit. Und deshalb, Jule, ist es ganz spannend, dass ja Gott diesen Plan nie aufgegeben hat. Dass er jetzt nicht sagt, okay Menschen, jetzt habt ihr einfach die Herrlichkeit verloren, sondern Gott ist den Menschen nachgegangen.
Gott ist den Menschen nachgegangen, denn er wollte unter den Menschen wohnen, bei ihnen wohnen. Und deswegen beauftragt er die Menschen, etwas für ihn zu bauen, weil Gott kann nicht einfach so unter den Menschen wohnen, weil Gott ist heilig. Und deswegen beauftragt er, eine Stiftshütte zu bauen. So sah die aus. Und diese Stiftshütte ist ein Zelt der Begegnung mit Gott. Es ist wie so ein Tempel, den das Volk Israel unterwegs dabei hatte, auf- und abbauen kann. Und Gott sagt, jetzt baut mir so ein Zelt der Begegnung, dass ich unter euch wohnen kann. Aber diese Stiftshütte kann nicht einfach so irgendwie gebaut werden, weil Gott so heilig ist, braucht es bestimmte Ordnungen, dass er darin überhaupt wohnen kann. Deswegen beauftragt er, steht in 2. Mose, der Vers, mit Hilfe dieser Gaben sollen die Israeliten mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Ich zeige dir jetzt das Modell meiner Wohnung und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster herstellt. Genau nach diesem Muster heißt, ab diesem Vers geht es kapitelweise nur darum, wie ganz genau die Stiftshütte gebaut werden soll. Gott gibt ganz klare Vorschriften und Ordnungen und auch wie dort in dieser Stiftshütte ihm gedient werden soll. Und erst als die Stiftshütte nach Gottes Ordnungen aufgebaut ist, passiert etwas. Es kommt eine Wolke auf das heilige Zelt herab und der Herr erfüllt in seiner Herrlichkeit das Heiligtum. Sprich, es braucht erst die Ordnung und dann kommt die Herrlichkeit. Erst nachdem die Ordnung hergestellt ist, kommt Gott in seiner Herrlichkeit. Weil er so heilig ist, braucht er diese Ordnung und braucht er diese Ordnung der Stiftshütte. Und jetzt ist es so heutzutage, jetzt du und ich, sind wir diese Stiftshütte. Du und ich, wir sind ein lebendiger Tempel. Durch Jesus sind wir zu einem lebendigen Tempel geworden. Das hat Gott so gemacht, weil er auch wieder nicht einfach so in mir und dir wohnen kann, weil er so heilig ist. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen, in dir und in mir wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Durch Jesus ist es jetzt möglich, weil Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld und dadurch kann Gott überhaupt erst in unser Herz einziehen? Und jetzt ist es so, wenn mein Herz jetzt so bereit ist und Gott in diesem Herz eingezogen ist, dann will ich meinem Herz Raum machen für seine Herrlichkeit. Und Gott möchte das auch, möchte mit seiner Herrlichkeit noch so, so viel mehr, ja, mein Herz erfüllen. Und ich vergleiche das auch mal wieder mit so einem Zimmer, was vielleicht bei dir zu Hause, bei mir manchmal so aussieht, es ist sehr ein bisschen unordentlich. Da gibt es ein unordentliches Zimmer. Wer kennt das? Jeder kennt es natürlich. Was machst du, wenn du Besuch bekommst? Aufräumen. Jeder würde aufräumen und die Ordnung wiederherstellen. Und genau das ist es, was wir jetzt auch tun können. Wir können die Ordnung in unserem Herz herstellen, so dass Gottes Herrlichkeit ja ganz anders, ganz neu unser Herz erfüllt, ja. Zum Beispiel sehe ich da vielleicht da hinten so eine unordentliche Ecke, weil, oh, da mache ich mir gerade Sorgen in meinem Leben. Dann würde das heißen, ich stelle die Ordnung wieder her und ich stelle mich auf Gottes Wort und sage, Gott, du sagst aber, mach dir keine Sorgen. Was passiert, wenn ich das glaube? Ich stelle die Ordnung wieder her. Was passiert? Es zieht auf einmal Frieden in mein Herz ein. Eine wunderbare Facette von Gottes Herrlichkeit. Wie wunderbar. Macht sich breit. Oder hier ist ein bisschen Unordnung, weil ich vielleicht angefangen habe, oh, hier ist schlecht, über jemanden zu reden. Und Gott ruft mich zur Umkehr und sagt, hey, kehr um, geh wieder unter meine Ordnung. Und ich höre auf, ich sage, okay, Gott, es tut mir leid, ich höre auf. Das ist nicht unter deiner Ordnung, dass ich schlecht über Leute rede. Und vorher war da vielleicht Missgunst in meinem Herzen. Und jetzt, wenn ich wieder unter die Ordnung Gottes gehe, dann zieht neue Liebe in mein Herz ein, weil ich einfach aufhöre, das zu tun. Es zieht vielleicht sogar Wohlwollen ein, Mitgefühl, Empathie, Liebe, Verständnis, wieder Facetten von Gottes, von ihm, von Gott, von seiner Herrlichkeit, die sich wieder breit machen in meinem Leben.
Und der Punkt ist, die Jule hat jetzt ein weiteres Beispiel dafür gebracht, wie sich, unter welchen Umständen sich Herrlichkeit Gottes manifestiert. Erstes Beispiel, und vielleicht schauen wir uns das Bild nochmal an, was wir haben zum Thema Ordnung und Gottesfurcht. Erstes Beispiel, was wir hatten, war Eden. Ja, also Gott hat Ordnung geschaffen in seinem Garten Eden. Und da, wo die Ordnung Gottes ist, wo Adam und Eva drin waren in dieser Ordnung, kommt Gottes Herrlichkeit. Wird gegen die Ordnung Gottes dann verstoßen, kam sofort Gericht. Und jetzt kommt eine weitere Sache, die Jule gerade erklärt hat, die Stiftshütte. Warum haben die Israeliten diese Stiftshütte ganz genau gebaut? Weil sie hatten Gottesfurcht. Und deshalb haben sie die Ordnung hergestellt. Und dann ist es so gewesen, dass die Herrlichkeit Gottes in diese Stiftshütte gekommen ist. Wie krass ist das? Und jetzt schauen wir uns an, was ist denn eigentlich passiert? Wie ist es denn in dieser Stiftshütte weitergegangen? Haben die Leute wirklich Gottesfurcht behalten? Und was würde passieren, wenn sie jetzt diese Gottesfurcht nicht an den Tag legen würden? Gucken wir rein. 3. Mose 10, 1 bis 2. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk drauf und brachten fremdes, das ist ein interessanter Begriff, schauen wir uns gleich an, fremdes Feuer da vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Das ist außerhalb Gottes Ordnungen. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Klingt krass. Was hier zugrunde liegt, ist Folgendes. Du hast in der damaligen Zeit 6 Menschen, die sich Gott nähern dürfen. Ja, Mose, Aaron, 4 Söhne von Aaron. Das ist ein riesiges Privileg. Sie dürfen sich dem allmächtigen Gott nähern. Das machen sie jeden Tag. Und weil sie es jeden Tag machen, fangen sie an, fremdes Feuer zu nehmen. Fremd in diesem Kontext bedeutet, sie behandeln etwas Heiliges gewöhnlich. Sie haben sich gedacht, hey, was der Gott da sagt, ist auch völlig egal, wir können das auch anders machen, ich kenne da einen Trick. Okay? Und es ist mega schief gegangen, Gericht sofort drauf, weil die Herrlichkeit Gottes so groß war. Was heißt das für uns? Kennst du das persönlich? Etwas Heiliges, unheilig oder gewöhnlich zu behandeln. Wie ist das mit dir und Gott? Du gehörst zu einem auserwählten Geschlecht. Wenn du sagst, du hast Gott in deinem Herzen, weil du an Gott glaubst, bist du ein auserwähltes Geschlecht. Es gibt nicht mehr nur 6 Leute, die einen Bezug haben zu Gott, die in Gottes Herrlichkeit kommen können, sondern die ganze Church kann kommen zu Jesus und wir können mit ihm sprechen, wir können mit ihm reden, wir können auf sein Wort hören, wir können in seiner Herrlichkeit sein. Haben wir uns daran gewöhnt? Ich würde sagen schon. Bist du heute sehr darauf bedacht gewesen, pünktlich hier zu sein? Weil du gesagt hast, ich möchte unbedingt hier sitzen, weil ich möchte meinen Gott worshipen. Vielleicht hat er mir vor der Predigt schon irgendetwas zu sagen. sind wir heute hergekommen und haben gesagt, wow, ja, ich möchte mich im Worship, da ist der allmächtige Gott, ich will ihm heute dienen. Oder sind wir in der Haltung hier, okay, ich lasse mich ein bisschen entertainen heute, schauen wir mal, was die Worshipper hier heute so machen. Ah ja, bisschen schräg gesungen, unsere Worshipper nicht. Aber du bist in so einem Denken drin, ich lasse mich heute einfach mal ein bisschen entertainen hier. Dein Job ist es nicht, dich entertainen zu lassen. Ja, okay. Unser aller Job ist es, hier zu sein, unseren Gott zu worshipen, unserem Gott zu dienen. Wie sehr haben wir uns an den heiligen Gott gewöhnt, daran, dass wir ein Privileg haben, mit ihm zu reden. Ja, wie steht es um dein Gebetsleben? Ich merke das an mir, ich spreche zu mir gerade, okay? Wie es in meinem Alltag so schnell verschütt gehen kann, dass ich mir denke, okay, ja, da frage ich jetzt auch nochmal Gott. Ja, eigentlich müsste das der Ursprung all meines Denkens sein. Wie sehr haben wir uns gewöhnt, an das Privileg, das Wort Gottes in unseren Händen zu halten zu können. Milliarden verfolgter Christen auf dieser Welt würden alles dafür geben, um Wort Gottes in ihren Händen halten zu können. Und das ist das Spannende, ja, an diesem Bibelvers. Und das ist ein Prinzip, was die Bibel uns gibt. Wenn etwas Gottes Ordnung stört, kommt sowas wie Gericht, auch im Neuen Testament. Hananias, Sapphira, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte. Hananias, Sapphira waren zwei, die die Gemeinde betrügen wollten, dann kam Gottes Gericht, die beiden sind tot umgefallen. Sowas passiert heute nicht mehr. Warum? Weil Gottes Herrlichkeit nicht so krass ist. Apostelgeschichte ist Petrus rumgelaufen und durch den Schatten, den er geworfen hat, wurden Menschen geheilt. Ist bei uns jetzt nicht so, noch nicht so. Deshalb fällt Gottes Gericht nicht sofort auf diese Menschen. Aber Gottes Gericht ist aufgeschoben. Es ist nicht aufgehoben. Und deshalb ruft Gott immer wieder. Jesus ruft in den Evangelien immer wieder. Er sagt, kehrt um zu mir. Ich habe Herrlichkeit für dich. Ich habe das Beste, was du erleben kannst. Es ist Herrlichkeit. Dafür bist du geboren. Und Gottes Furcht ist tatsächlich der Weg, der uns in Gottes Herrlichkeit reinführen wird. Und Jule, du hast das selber bei dir auch erlebt, wie Gott dich ruft in deinem Alltag. Kehr um, Jule.
Genau, vielleicht kennst du es auch in deinem Leben, dass es manchmal ganz dunkel um dich wird. Vielleicht gibt es eine Situation, es sind Sorgen, es sind Ängste oder ein Konflikt, irgendwas, was nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Es wird dunkel und ich kenne das auch. Ich kenne das. Vor allen Dingen morgens in der Früh wache ich sehr, sehr oft auf mit folgendem Gedanken. Ich schaffe diesen Tag nicht. Der Tag wird anstrengend, wird mühsam, wird schwer und Freude und Spaß sowieso schon mal gar nicht. Und dieser Gedanke, der umhüllt mich dann so richtig wie diese Dunkelheit. Ich sehe dann auch nichts anderes, nur noch diesen negativen Gedanken in meinem Kopf. Und was ich dann schon sehr, sehr oft gemacht habe, ist, dass ich in diesem Moment eigentlich völlig aus Gottes Ordnung dann rausgetreten bin. Und damit meine ich, dass ich weiß, Gottes Ordnung ist Folgendes. Zum Beispiel ist Gottes Ordnung, Josua 1, Vers 9, sei getrost und unverzagt, lass dich nicht erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Ich trete dann aber trotzdem oft aus dieser Ordnung raus in der frühen Folge diesen Gedanken, weil es so leicht, diesen negativen Gedanken zu folgen, die legen sich über meinen Tag wie einen Schatten. Und so ist dann auch eigentlich mein Tag. Das beeinflusst den ganzen Umgang mit in meinen Beziehungen und, und. Und ich gehe dann raus aus dieser Ordnung und lasse eigentlich diese Gedanken wie so in Lied gehen für meinen Tag. Jetzt habe ich aber sehr oft schon von Gott gehört, kehr um zu mir in diesem Moment. Kehr um, stell dich wieder unter meine Ordnung. Und das ist kein nice to have für ein positive day oder so, sondern das ist eine Ordnung, die ich für dich habe. Das ist eine Ordnung. In Josua steht manchmal sogar noch davor in manchen Übersetzungen, ich habe dir geboten. Und er hat mich richtig so ermahnt, kehr um und geh wieder unter meine Ordnung. Und dann fängt dieser innere Kampf an in mir. Es ist ein Kampf, es ist nicht, ah, okay, Gott, ich glaub's, yippie, yay, sondern es ist ein Kampf. Ich sage, Gott, du siehst doch die Realität, Gott. Da muss ich mich doch erschrecken und. Vielleicht hast du auch manchmal so Gedankenkämpfe. Vielleicht sind es andere Gedankenkämpfe, die du hast. Vielleicht denkst du, ich bin nicht genug. Oder ich bin sowieso nicht wichtig. Es können alle möglichen Sachen sein. Und dann ist dieser Kampf in mir und ein Ring. Und dann weiß ich, es muss zu so einem Entscheidungsmoment kommen. Und ich habe es erlebt, was passiert, wenn ich umkehre. Mir hilft auch das Bild, dass ich wirklich mich umdrehe, mich wegdrehe von diesem Gedanken und mich hinwende zum Wort Gottes, zu dem, was er sagt, zu seiner Ordnung. Sag, okay, Gott, ich glaube das jetzt. Ich stelle mich da drauf. Und es fängt an, sowas aufzukeimen in mein Herz für den Tag. Zum Beispiel fängt an, Friede in mein Herz zu wandern und es wird langsam heller. Es wird heller, weil auf einmal Hoffnung kommt für meinen Tag. Es wird heller, weil auf einmal Zuversicht kommt. Es wird noch heller, weil vielleicht sogar Vorfreude kommt auf diesen Tag. Und in diesem Licht, das ist die Herrlichkeit Gottes, die mein Herz neu erfüllt. Diese Herrlichkeit Gottes ist so wunderbar. Es ist so wunderbar, weil das sich auswirkt auf meinen ganzen Tag, auf meinen Umgang mit meinem Sohn, mit meinem Mann, mit meinen Kollegen, auf alles. Auf einmal ist die Herrlichkeit Gottes da. Und in diesem Licht, in dieser Herrlichkeit zeigt mir Gott manchmal noch Sachen, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil es schon so dunkel war. Und zeigt mir, hey, schau mal, hier ist noch was nicht in Ordnung. Und überführt mich eigentlich von noch was anderem. In meinem Fall zum Beispiel, dass ich oft Negativszenarien durchdenke. Und ich habe das so oft gemacht, dass ich selber schockiert war davon. Ich habe gedacht, Gott, das schaffe ich nie da raus. Das ist ja krass, wie oft ich das mache. Und es war für mich im ersten Moment erstmal so ein Frust. Aber dann habe ich gemerkt, hey, das ist kein Frust, dass Gott es mir zeigt, sondern das ist das größte Geschenk, was passieren kann. Aus Gnade zeigt mir Gott diese Dinge, weil er möchte, dass die Herrlichkeit Gottes noch größer wird, sich noch mehr ausbreiten kann in meinem Leben.
Und das ist ganz interessant, was Julia jetzt erklärt hat. Vielleicht können wir das Bild nochmal einspielen. Was Julia jetzt eigentlich erklärt hat, ist Folgendes. Julia hat in ihren ganzen Umständen erkannt, okay, irgendwie, ich bin außerhalb von Gottes Ordnung. Der hat was ganz anderes für mich, außerhalb seines Willens. Was Julia dann gemacht hat, ist, sie stellt Ordnung her. Infolgedessen kriegt sie so einen Glimps von Gottes Herrlichkeit. Frieden stellt sich ein. Das ist hier mit Herrlichkeit gemeint. Und dann in diesem Licht checkt die Jule, wow, Gott möchte mich noch weiter beschenken. Er möchte mir noch weitere Dinge zeigen, wo noch mehr Licht reinkommen kann. Das ist das Schönste überhaupt. Das ist keine Anklage von Gott, das ist das Schönste überhaupt. Das heißt, sie hat hier erneut die Möglichkeit, Dinge in Ordnung zu bringen, was wiederum zu mehr Herrlichkeit Gottes führt in dem Leben. Und das ist das Schönste überhaupt. Und das, was ich so schätze an Jule, was sie uns erzählt hat, ist, Jule redet Unordnung in ihrem Leben nicht schön. Ein Merkmal von Gottesfurcht ist es, dass du Sünde nicht schön redest, dass du über Sünde nicht diskutierst, sondern dass du sagst, okay Gott, du bist Gott, ich bin es nicht. Und in der damaligen Zeit, wir haben uns gerade ganz krasse Sachen angeschaut, ja, in der Stiftshütte, diese Priester oder Hananias, Sapphira, die umgefallen sind. In der damaligen Zeit war es bei den Leuten so, dass sie ratzfatz gesagt haben, wow, dieser Gott ist tatsächlich heilig. Also wow, also da sollte ich in Gottes Ordnung bleiben. Heutzutage ist das anders. Weißt du, damals hat sich nach dieser Stiftshütte eine andere Zeit angeschlossen. Da war der Tempel, da wurde ein Tempel aus Stein gebaut. Und da war ein Priestergeschlecht, da war der Priester Eli mit seinen Söhnen. Und seine Söhne waren anders. Seine Söhne haben Leute ausgenutzt im Tempel. In dem Heiligsten des Tempels haben sie Missbrauch betrieben an Menschen. Und sie sind nicht tot umgefallen. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes nicht mehr da war. Warum? Weil keine Ordnung da war. Seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Wort Gottes war selten in diesen Tagen, steht in der Bibel. Und das ist die Schwierigkeit heute für dich und für mich. Weißt du, wir sehen nicht dieses, oh, Gott hat was gemacht, sondern bei uns ist eher so, boah, ein bisschen Sünde schadet nicht, oder? So ein bisschen wie in der Zeit von Eli. Aber das Wort Gottes ist klar. Gottes Gericht ist aufgeschoben, es ist nicht aufgehoben. Und Gott möchte, und das ist der Ursprung, er möchte dich in seiner Herrlichkeit haben. Und das in alle Ewigkeit. Das ist das Schönste überhaupt. Und ich will dir zwei Sachen sagen, ganz kurz und knackig, weil das Wort Gericht jetzt ein paar Mal gefallen ist. Das Wort Gericht hat grundsätzlich zwei wichtige Komponenten. Die erste Komponente ist beim Gericht, was kommen wird. Und irgendwann werden wir vor unserem Schöpfer stehen. Der erste Punkt ist, gehörst du zu Jesus? Bist du ein Nachfolger von ihm? Steht dein Name im Wort des Lebens drin? Und die Sache ist ganz easy. Ja, die Sache, die findest du in Johannes 3,16, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. So was steht da? Glauben. Wir denken manchmal, ja, es reicht ja zu wissen, dass da ist Gott. Ja, Nein, das ist nicht Glauben. Glauben zeigt sich in deinem Alltag. Jesus hat gesagt, nicht alle, die mich Herr nennen, werden ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Versteh mich nicht falsch, es gibt nicht sowas wie Werksgerechtigkeit. Werksgerechtigkeit nennt Christen als etwas, wo man sich was verdienen kann. Ich kann mir meinen Platz im Himmel verdienen, wenn ich nur genug Bibel lese. Vergiss es. Gnade ist das, was dich in die Nähe des Vaters bringt in alle Ewigkeit. Aber der Glauben an Gott zeigt sich in deinem Alltag. Wenn ich dir jetzt sage, morgen fängt es an zu regnen, nimm Regenschirm mit. Worin zeigt sich, ob du mir glaubst? Ob du danach handelst, was ich dir gesagt habe und du einen Regenschirm mitnimmst. Okay, und so ist es mit Gott. Dein ganzes Leben ist eine Prüfung des Glaubens, zu dem du dich bekennst. Und deshalb, wenn du heute Punkte merkst, wo du sagst, okay, irgendwie habe ich es so noch nie gehabt. Ich habe eh mal gedacht, Jesus ist irgendwie, Jesus möchte Nachfolger. Ja, dass Jesus da ist, dass er Gott ist, das glauben sogar die Dämonen. Und sie zittern davor, aber sie folgen Jesus nicht nach. Deshalb darfst du heute einen Schritt gehen, ganz konkret in Nachfolge hinein. Denn Nachfolge von Jesus führt in Herrlichkeit. Und die zweite Komponente von dem Thema Gericht ist folgende, finden wir im Korintherbrief. Da heißt es, denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Ups, wem schreibt er das? Christen. Okay, also wenn das, was jemand auf dem Fundament, dass Jesus gestorben, auferstanden ist für uns, aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ich will dir zwei Takte dazu sagen. Die Bibel endet so, mit dem letzten Buch der Bibel Offenbarung, wie sie angefangen hat. Die Bibel beginnt damit, haben wir uns angeschaut, Eden. Gottes Herrlichkeit, Menschen in seiner Herrlichkeit. Sie regieren mit Gott über den Bereich, den sie bekommen haben. Und die Bibel endet genauso. Damit, dass Gott sagt, ich möchte, dass du bei mir bist in alle Ewigkeit und mit mir regierst. Und das Maß deiner Regierungsverantwortung in alle Ewigkeit hängt davon ab, wie treu du mit dem umgegangen bist, was Gott dir hier auf der Erde anbefohlen hat. Und da kommt das Thema Gottesfurcht wieder. Gottesfurcht und Ordnung. Gottesfurcht und Ordnung bringen uns dahin, dass wir neu verstehen, wow, Gott, mit dir in alle Ewigkeit, mit dir für immer. Und der Feind will dir die Belohnungen rauben. Für dich, für einen Christen ist es das Gericht das Schönste überhaupt. Es geht da nicht mehr um deinen Status, sondern es geht darum, dass Gott dich belohnen möchte. Und die allerschönste Belohnung, ich weiß nicht, was Gott uns alles geben möchte, die allerschönste Belohnung ist es, das zu erleben, was die Offenbarung sagt, nämlich, dass wir bei Gott sind und ihn anschauen werden. In seiner Gegenwart, in seiner Heiligkeit. Denn das ist deine Heimat, die Herrlichkeit Gottes. Und dafür ist Gott auf diese Erde gekommen. Er hat gesagt, ganz egal, wo du stehst, ganz egal, was reingekommen ist, ich hole dich zurück, wenn du es möchtest. Er macht nichts gegen deinen Willen. Ich hole dich zurück in mein Reich, in meine Herrlichkeit. Und so ist er auch heute hier. Und der Weg in Gottes Herrlichkeit hat einen Namen und er heißt Gottesfurcht. Und Gott möchte dir heute Gottesfurcht geben, wenn du es möchtest. Keine Angst vor ihm. Sondern er möchte dir etwas geben wie Ehrfurcht, dass du sagst, geh auf meine Knie. Und ich werde jetzt für dich beten. Das ist ein ganz einfaches Gebet, dass Gott, wenn du es möchtest, dass er dir Gottes Furcht in dein Herz reinschreibt. Dass er dir seine Ordnung in sein Herz reinschreibt. Und wenn du möchtest, dann darfst du mitbeten und du darfst als Zeichen dafür, dass der lebendige Gott hier ist, darfst du einfach aufstehen und sagen, Gott, ich strecke mich dir entgegen heute. Auch wenn du ihn gar nicht kennst. Wenn du vielleicht im Rahmen der Kindersegnung heute da bist und sagst, ich kenne diesen Gott überhaupt nicht. Er kennt dich. Das ist genug. Und Vater, ich bete jetzt darum, dass du uns Ehrfurcht ins Herz schreibst vor dir. Zeige uns heute, wer du wirklich bist. Zeige uns heute, wer du bist. Und ich gieße jetzt in Jesu Namen, ich gieße jetzt Gottes Furcht aus. Über jeden hier, der es möchte. Keine Angst vor Gott, aber etwas, was dich in Gottes Heiligkeit reinziehen möchte.
Und Jesus, danke, dass ich mit deiner Hilfe Ordnung herstellen kann. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du zeigst ganz konkret, wo möchtest du, dass wir jetzt Ordnung herstellen in unserem Herz, in unserem Leben? Sprich du jetzt bitte, Heiliger Geist. Vielleicht ist es, dass du aus eigener Kraft kämpfen willst. Dann geh jetzt wieder unter die Ordnung Gottes, der sagt, es geschieht durch meine Kraft. Ich kämpfe für dich, ich gehe voran. Vielleicht ist es Stolz, wo du umkehren darfst jetzt und sagen kannst, nicht meine Wege, sondern deine Wege, Gott. Ich demütige mich wieder unter deine mächtige Hand. Und vielleicht sind es Lügen. Und Gott ruft dich zur Umkehr und sagt, kehr um zu mir, zur Wahrheit. Heiliger Geist, bitte schütte du jetzt Wahrheit aus in jedes Herz, dass wir uns dahin wenden können zu dieser Wahrheit und deine Herrlichkeit ganz neu unser Herz erfüllen kann. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.